Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Checkpoint Krypto. Mein Name ist Jan Thomas und der Name verrät schon, hier geht es um Krypto und hier geht es um Themen rund um Krypto. Also ein bisschen Blockchain, ein bisschen Metaverse, ein bisschen Web 3.0 und das Ganze natürlich wie immer durch die Brille unserer Expertinnen und Experten. Und heute sind das Yannick Sokolov und Kerstin K. Eismann und die beiden haben sich wirklich ein Feuerwerk an tollen Themen geliefert. Eine richtig coole Diskussion, finde ich, hat großen Spaß gemacht, aber alles weitere jetzt, wie gesagt, von Kerstin K. Eismann und Yannick Sokolov. Viel Spaß dabei.
Checkpoint Krypto.
Yannick, Kay, hallo ihr beiden.
Hallo Jan.
Hallo, grüß dich. Sehr.
Kay, wir haben gerade im Vorgespräch schon gemerkt, wir sind beide ein bisschen neidisch, ne? Yannick war schon wieder unterwegs.
Immer.
Ja, musst du mal erzählen, Yannick. Krasse Konferenz, glaube ich, ne?
Genau. Ich bin gerade aus, also jetzt schon etwas über eine Woche her, aber aus Denver wiedergekommen. Da war die Konferenz ETH Denver und das ist seit Jahren eigentlich so eine der größten US-basierten Krypto-Konferenzen, wo der Fokus noch so ein bisschen mehr auf Buildern und Hackathons und sowas liegt, wo aber mittlerweile natürlich auch alle anderen eingefallen sind. Also natürlich sämtliche VCs sind vor Ort, sowohl aus Asien und Europa, als eben natürlich auch die ganzen, die sowieso in den USA sind. Und natürlich größere Kryptofirmen wie Coinbase und Co. sind natürlich auch alle sehr präsent und haben größere Stände auf der Konferenz selber. Und das war jetzt dieses Jahr natürlich sehr euphorisch mit den Preisen und den Bitcoin-ETFs und allem, worüber wir auch gleich noch sprechen. Aber es war sehr spannend zu sehen, dass dann eben doch noch viel auch gehackt wurde. Viele neuartige, sag ich mal, oder neuere Trends dann doch auf der Builder-Seite noch sehr, sehr früh sind, aber wo eben wahnsinnig viel Energie drin steckt und auch immer mehr Geld reinfließt auf der VC-Seite. Also Themen wie AI und eben dieses AI-Blockchain-Crossover-Thema. Da wurde viel drüber gesprochen, auch viel zu gehackt. Aber auch physische, diese sogenannte Deepin, Decentralized Physical Infrastructure war ein großes Thema. Und auch sowas wie Bitcoin-L2s, dass man eben Bitcoin als Settlement Layer und als Security benutzt und da eben dann auch so einen, wie es bei Ethereum das ja auch gibt, eben so einen DeFi und NFT und so ein Ökosystem drumherum aufbaut, was Bitcoin dann zu mehr macht als nur eben dem digitalen Gold. Und das war super spannend, war super viel los. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute dieses Jahr da waren. Letztes Jahr, glaube ich, waren es fast 20.000 Leute, die vor Ort waren, jetzt nur auf der Konferenz, und es fliegen auch immer noch viele hin, die dann nur die ganzen Side-Events machen, weil jedes Protokoll, jede größere Firma macht noch irgendwie, inklusive uns auch, Chorus One hat auch ein Breakfast irgendwie, haben wir gemacht, und da gibt's dann noch so viel Side-Events jeden Morgen, Mittag und Abend, dass man auch eigentlich nur davon A nach B springen kann und gar nicht überhaupt auf die Hauptkonferenz muss. Also da ist die Energie war schon sehr, 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 sehr high, und ja, natürlich haben die aktuellen Entwicklungen auf der Preisseite wie immer das Ganze dann noch ein bisschen euphorischer wirken lassen.
Ich hatte auch ziemlich FOMO, also Fear of Missing Out, muss ich sagen, Jan. Ich wäre auch sehr gerne vor Ort gewesen, und jeden, den ich angepingt hatte, war auch da. Also auf Telegram stand dann neben jedem Namen so, Achtung, Zeitunterschied, ich bin da und da. Gut.
Ja, dass die VCs also irgendwie Spaß an dem Space gefunden haben, finde ich, sieht man nachher auch. Wir haben ja eine ganze Reihe an Finanzierungsrunden, die irgendwie auch von den Dimensionen schon wieder ganz schön krass werden, finde ich. Ne? Ich will jetzt nicht zu sehr vorweg teasern, aber man merkt, also was du gerade angesprochen hast, Yannick, das scheint also sich daran auch zu manifestieren irgendwie, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin tatsächlich auch, also ich bin auch auf jeden Fall nicht der Einzige, der so ein bisschen reingefummelt ist. Ja. Ich wollte ursprünglich gar nicht nach Denver, weil es leider dann doch immer nicht so ganz leicht zu erreichen ist aus Berlin. Ja. Aber wir hatten ja, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode erzählt, so einen Asia-Trip Anfang Januar gemacht.
Genau.
Und jeder einzelne Investor, mit dem ich da gesprochen hatte, hat gesagt, ja, wir fliegen nach Denver. Und dann ich gesagt, okay, gut, dann sollten wir vielleicht doch auch hin. Also es war eigentlich auch nicht der Plan, deshalb, ich verstehe dich, Ki, dass da war die FOMO bei mir dann groß genug, dass ich tatsächlich hin bin.
Sehr gut, aber auch wie du gesagt hast, wie auch diese neuen Narrative dort gedreht werden. Also ob das jetzt AI und Web3 ist, Deepin, Bitcoin entdeckt jetzt langsam sein wahres Potenzial und darf sich auch mehr entfalten. Also ich hoffe, ich werde im April auf der Token 2049 sein. Das ist auch eine große Veranstaltung in Dubai. Ich glaube, es gibt auch East Dubai da angrenzend dazu. Da hoffe ich, dass ich da mal ein bisschen FOMO auf deiner Seite kreieren kann, Janne.
Ich werde auch da sein, dann können wir einen Kaffee zusammen trinken gehen.
Also Schiffe versenken, genau, Treffer.
Ja, genau. Ja, aber das wahre Potenzial ist ja vielleicht eine schöne Brücke in die Themen von heute, weil, okay, und oder ihr beiden eigentlich, ne, ihr müsst euch da wahrscheinlich so langsam zurücklehnen und sagen, ach, jetzt hat die Welt Welt verstanden, das wahre Potenzial von Bitcoin und Co. Da ist es, ne? Weil also man hat so das Gefühl, wir reden eigentlich jetzt nur noch über etablierte Player, über Banken, Börsen, ETFs und so weiter, ne?
Ja, also es ist schon in den letzten, also ich würde sagen, seit dem Approval vom Bitcoin-ETF, also BlackRock-seitig, ist einfach viel passiert. Auch das ganze Sentiment ist viel positiver geworden. Obgleich ich jetzt eigentlich gerade auch den Podcast starten wollte, dass wir seit langer Zeit eigentlich jetzt, also in den letzten 24 Stunden, zum ersten Mal wieder einen kleinen Rücksetzer hatten am Kryptomarkt. Also es ging ja die letzten Wochen eigentlich nur bergauf. Also wie so eine gigantische grüne Kerze. Also die Trader wissen, was ich meine, ging es eigentlich nur immer nach oben. Und genau jetzt am Freitag, also Retail hat jetzt Wind bekommen, dass Krypto plötzlich wieder en vogue ist. Und wie es halt immer so ist, ne? In dem Moment, wo Retail einsteigt, gibt es andere, die auscashen, wie man so schön sagt. Also Bitcoin ist um 8% circa gefallen innerhalb der letzten 24 Stunden auf so circa 67.000, 68.000 US-Dollar. Nachdem er halt eben gestern sein neues Allzeithoch von 73.000 US-Dollar erreicht hatte. Das kann viele Gründe haben. Einerseits, dass auch gewisse Investoren auch gesagt haben, so, jetzt nehmen wir mal ein paar Gewinne raus. Auf der anderen Seite wurden auch die US-Inflationsdaten diese Woche veröffentlicht. Und dann, also das kann auch einen Impact gehabt haben. Also die Experten hatten hier mit einer Teuerungsrate von 3,1% gerechnet. Tatsächlich lag die Inflation dann aber bei 3,2%. Also es gab, also der ganze Kapitalmarkt hat schon gewisse Reaktionen gezeigt. Also es könnte sein, dass dieses Unbehagen jetzt auch dazu geführt hat, entsprechend, dass auch der Kryptomarkt einen Rücksetzer gemacht hat. Also es bleibt auch hier spannend, aber also das jetzt nun mal mit einem leicht angesäuerten Gefühl. Heute Morgen habe ich da auf die Kryptokurse geschaut, aber all up sieht das trotzdem natürlich alles wahnsinnig gut aus. Also man muss sich schon mal vorstellen, dass ja täglich Bitcoin in Höhe von 250 Millionen über die ETFs gekauft werden. Das ist absurd. Und BlackRock alleine hat Anfang der Woche Bitcoin in Höhe von ungefähr einer halben Milliarde eingekauft. Und es gibt ja Nachfrage, es gibt ja natürlich auch einen gewissen Bestand an Bitcoins. Es ist ja nicht so, dass man die drucken kann, wie vielleicht eine andere Geldsorte. Und da haben wir jetzt langsam so die Situation, dass du am Tag werden nur 900 Bitcoins neu geschürft durch die Miner. Aber die Nachfrage ist größer und ab dem 20. April passiert ja auch das Halving, dann werden nur noch 450 Bitcoins pro Tag geschürft. Deswegen gibt es ja entsprechende auch Wetten oder Reaktionen einfach auf das ganze Thema Bitcoin-ETFs. Und eine weitere spannende Reaktion von BlackRock war, dass sie gesagt haben, so super, wir wollen jetzt unsere eigenen Bitcoin-ETFs eigentlich verkaufen. Wir wollen einen Teil davon in unseren Global Allocation Fund integrieren. Was ist das? Das ist eigentlich seit 1989 wirklich ein ganz groß aufgelegter Fonds von BlackRock. Also die investieren weltweit in Aktien wie Microsoft und Apple und Anleihen und Wertpapiere etc. pp. Und die wollen einfach sozusagen das Spektrum erweitern, jetzt auch um Bitcoins, um eine noch breitere institutionelle Akzeptanz von Bitcoin eigentlich zu ermöglichen und auch hier den Institutionellen die Möglichkeit geben, in Bitcoin zu investieren. Das ist schon auch wieder so ein weiterer Schritt von der ganzen BlackRock-Strategie, die ich da auch mit großer Spannung verfolge. Und gleichzeitig, also das haben sie bei der SEC halt eben beantragt, dass sie das machen wollten und haben dann gleich noch eingeschoben, so in der dritten Zeile, dass sie für ihren, also noch einen anderen Fund, Strategic Income Opportunity Funds, da wollen sie das auch gleich machen. Also sie haben da schon, würde ich sagen, produktseitig neben dem ETF noch viel weitere Ideen.
Ja, das ist super, super spannend zu sehen. Also ich glaube, am Anfang war ja nicht so ganz klar, okay, wie viel Appetit gibt es wirklich für diese Bitcoin-ETFs, obwohl ich denke, ein BlackRock und Co. da nicht rangegangen wäre, wenn sie nicht gewisse Anfragen gehabt hätten. Aber ich glaube, das hat jetzt alle dann doch überrascht, wie viel da reinfließt. Ich hatte auch gerade nochmal geguckt, letzte Woche waren die Flows schon wieder insgesamt bei 3,8 Milliarden. Und aktuell ist die Projection, dass es fast 9% des Bitcoin-Supplies in ETFs dann gehalten werden. Das wird annualized sein, aber das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen. Und jetzt scheinen BlackRock und diese ganzen anderen Anbieter da auch zu sehen, hey, das läuft und wie können wir es irgendwie noch wie können wir daran noch auf weitere Arten verdienen? Und ich hatte gesehen, auch Grayscale ist ja dabei und versucht, von ihrem aktuellen Trust etwas in einen Bitcoin Mini Trust umzuwandeln, weil mit dem aktuellen Vehikel, was sie haben, da haben sie, glaube ich, höhere Fees als die anderen Anbieter und verlieren dadurch im Vergleich deutlich stärker im Vergleich zu den anderen Anbietern. Also ich hatte gesehen, die Outflows da sind ja, ich glaube, schon bei 500 Millionen oder 600 Millionen oder sowas. Und da wird auch immer mehr rausfließen und dann in die anderen gehen, weil es halt günstiger ist. Und jetzt haben die bei der SEC auch beantragt, ob sie eben einen neuen Trust aufsetzen können mit niedrigeren Gebühren und damit auch dann den aktuellen, quasi den Leuten, die aktuell Bitcoin in dem aktuellen Grayscale Trust halten, das erlauben, das darüber zu schieben, ohne dass es irgendwie, ohne dass da Steuern drauf anfallen. Also nicht nur BlackRock mit diesen ganzen anderen Vehikeln, sondern auch Grayscale sieht, hey, wir müssen hier irgendwie was verändern, damit wir hier eben an diesem ganzen Bitcoin-ETF-Boom mitverdienen können. Und das ist schon ja spannend zu sehen, dass die alle jetzt da sehr innovativ werden und gucken, was können wir alles noch machen.
Aber dann kennt doch eigentlich der Markt eigentlich doch auch weiterhin nur eine Richtung vermutlich. Ne? Wenn so viel nachgekauft wird, das klang ja, wenn du gerade sagst, okay, 250 Millionen, was war es, pro Tag? Nee, pro Woche? Pro Tag, ne? Also Wahnsinn. Das heißt doch eigentlich, die Richtung ist vorgegeben. Also aber was kann, also ich verstehe, das ist ja, also Bitcoins, es gibt ja, du hast ja vorhin gesagt, gibt ja nicht unendlich viele, das ist ja ein knappes Gut.
Richtig, ja.
So,
ja.
Also muss man ja nur eins und eins zusammenzählen eigentlich, oder?
Ich denke, es gibt natürlich jetzt einfach bestimmte Preishürden, wo diejenigen, die Bitcoins halten oder hodeln, ne, sagen, okay, das ist jetzt genau der Preis, da bin ich willig, meinen Bitcoin zu verkaufen. Bei den einen ist es 60.000, bei den anderen 70.000, bei den anderen 100.000, also der Preis, ne, die Nachfrage bestimmt jetzt den Preis. Und ich denke, wir werden auch immer wieder diese Rücksetzer sehen, dass halt jetzt auch Geld oder dass jetzt was vom Tisch genommen wird. Aber wenn die Nachfrage konstant bleibt und jetzt, ich gehe davon aus, dass große Pension Funds, die auch sagen, das könnten wir auch mal ins Depot packen, die brauchen natürlich auch 3 bis 4 Monate für ihre Due Diligence, die können nicht sofort hier agieren. Aber dass das grundsätzliche Interesse ja auch steigt und auch wieder das Interface to the Customer, das wäre jetzt so mein nächster Input für heute, dass dann eine deutsche Börse eben auch sagt, hey Jungs, wir bieten jetzt auch eine regulierte Krypto-Spot-Handelsplattform an. Hierüber können jetzt auch die institutionellen Kunden von uns, bekommen einfach die Möglichkeit, auch in Krypto-Assets zu investieren.
Kannst du mal ganz kurz erklären, welche Lücke füllt das jetzt noch? Weil ich hätte gedacht, dass das ein Thema ist, das gefühlt kommt viel zu spät. Oder ist das, gibt es da so einen konkreten Bedarf, der noch nicht von den etablierten Playern irgendwie abgedeckt wird?
Ja, ich denke, die eine Möglichkeit, in ETFs zu investieren, ist sicherlich spannend. Aber wenn du jetzt als Trader die Möglichkeit hast, jetzt auch im regulierten deutschen Raum Bitcoin und Ether an der Spot-Handelsplattform zu erwerben, denke ich, hat das auch nochmal ein gewisses neues Potenzial. Die wollen ja nicht zu Coinbase gehen oder zu Binance. Also okay. Es ist nochmal, wenn die deutsche Börse das anbietet, so in die Richtung, denke ich, ist das auch ein vertrauensschaffendes Element. Ach, ist ja auch viel Psychologie dabei.
Okay. Ja, ich hätte irgendwie gedacht, dass der Zug eigentlich schon oder der Space abgedeckt ist. Aber wahrscheinlich ist es genau das, was du sagst. Für eine bestimmte Klientel brauchst du einfach so ein Gütesiegel nochmal, ne?
Mhm. Ja. Ja.
Und dann können wir eigentlich fast den Börsenplatz wechseln, aber bleiben beim Börsenthema, ne?
Genau. Wir wechseln einfach mal auf die Insel. Und zwar auch bei unseren Freunden in London, also bei der London Stock Exchange. Auch die sind jetzt dabei, eine Genehmigung zu halten, dass sie eben Bitcoin und Ethereum-Angebote auch für professionelle Investoren ermöglichen. Das sind dann sozusagen nicht, was dann nicht die Möglichkeit, physische Bitcoins oder Ether zu kaufen, sondern es sind eher so, man nennt das Exchange-Traded Notes. Da kannst du auf die Preisentwicklung setzen, ohne die digitale Währung selbst zu halten. Aber auch das, also im ganzen Grundsentiment, sind das diese Öffnungstrends, die wir jetzt halt überall irgendwie sehen, ne? Ja. Und vielleicht ist ja immer so aktuell auch so, vor dem ETF ist nach dem ETF. Viele fragen sich auch, ja, was kommt als nächstes? Steht jetzt auch im Raum, dass vielleicht als nächstes die SEC auch den Ethereum ETF approven würde. genehmigen würde. Also da gibt's jetzt, finde ich spannend, noch so zwei gemischte Lager. Also die einen sagen, der kommt auf jeden Fall, weil schon ganz viel Vorarbeit wurde ja geleistet durch den Bitcoin-ETF und die SEC müsste das im Prinzip eigentlich jetzt nur noch anwenden auf den Ethereum-ETF. Aber auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel auch den Eric Balkunas oder wie man den ausspricht von Bloomberg, der die Wahrscheinlichkeit einer Zulassung aktuell nur noch auf 35% notiert, weil er sagt, naja, die SEC regt sich überhaupt nicht. Also es gibt gar keine Kommunikation dazu. Bei dem Bitcoin-ETF gab es ja immer wieder die Bitte von der SEC, Dokumente nochmal anzupassen, zu ergänzen etc. pp. Und da ist aktuell eigentlich so ein bisschen Schweigen. Da passiert einfach nicht viel. Insofern ist das noch abzuwarten, ob jetzt der Ethereum-ETF wirklich kommt. Aber es schwingt natürlich auch so ein bisschen mit. Oder wie würdest du das sehen, Janik? Also es schwingt mit, aber es ist wahrscheinlich noch nicht konkret.
Ich denke auch, es wird noch ein bisschen dauern, aber es ist natürlich der nächste, sag ich mal, logische Schritt. Einfach weil es bei Marktkapitalisierung die zweitgrößte Cryptocurrency ist, die auch jetzt wirklich ja schon gefühlt am meisten irgendwie auch von institutionellen Anbietern irgendwie dann doch auch angeboten wird, sei es fürs Trading oder für Custody oder ähnliches. Viel spannender finde ich natürlich die Frage zu einem Staked ETH ETF, weil viele der anderen großen Kryptowährungen, die aktuell quasi schon in den Top, sagen wir mal, Top 50 oder sowas sind, vom Market Cap her, sind ja sehr viele POS, also Proof of Stake Netzwerke dabei und da gibt's eben diese Staking-Funktion und viele, das ist jetzt bei Ethereum, kommt so ein bisschen auf den Durchsatz an, beziehungsweise wie viele Transaktionen es gerade gibt. Viele dieser Netzwerke sind ja auch nach wie vor inflationär und da macht es natürlich dann extrem viel Sinn, eben zu sagen, hey, wenn ich sowas halte, dann sollte das auch gestaked sein, damit ich eben diese 3, 4, 5, 6, 10% oder was auch immer es aufs Jahr gesehen sind, eben auch bekomme. Und wenn ich halt nur dann quasi rein den Token halte, dann habe ich natürlich die Upside und das ist häufig genug. Aber natürlich misse ich so ein bisschen diese eben Staking Rewards. Bei Ethereum ist das jetzt ein bisschen spezieller, weil Ethereum ja häufig auch sogar deflationär ist und Tokens verbrennt, gerade wenn eben viel auf der Chain irgendwie transacted wird. Aber das ist auch trotzdem nochmal so eine zweite Frage eben, wann das vielleicht mal kommt. Aber ich denke auch, dass es noch ein bisschen dauern wird, dass dann auf jeden Fall erst der Spot-ETF kommt für Ethereum. Ob das dieses Jahr noch ist, muss man abwarten. Aber ich denke, die Bitcoin-ETFs sind so gut angekommen und haben so viel Anklang gefunden mit institutionellen Investoren, dass ich glaube, BlackRock und Co. sich schon die Finger leckten und sagten, oh, vielleicht können wir das Gleiche nochmal machen mit Ethereum und dann mit Solana und dann den ganzen anderen Coins auch, um eben diesen großen Geldgebern auch irgendwie halt Zugriff zu geben, weil ja viele dieser großen Funds und Pension Funds und sowas ja gar keine Krypto irgendwie anderweitig irgendwie halten können. Und das, ja, ich denke schon, dass es kommen wird. Die Frage ist halt so ein bisschen, wann. Ich denke nicht vor Ende des Jahres, vielleicht sogar erst nächsten Jahres, aber manchmal geht's dann doch schneller, ne?
Zumal sich ja Ethereum scheinbar auch weiterentwickelt, ne? Wenn man als Brücke zum nächsten Thema, da gab's ein Upgrade. Ich habe dann mal versucht nachzuvollziehen, was dieses Upgrade alles kann. Das müsst ihr mir nochmal erklären, weil das ist irgendwie für einen Nicht-Techie einfach nicht nachvollziehbar, was da alles jetzt passiert.
Ja. Genau, willst du loslegen, Ki?
Ja, gerne. Und zwar, Jan hat sozusagen das Denken-Upgrade schon mal angeteasert. Das ist jetzt auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Update für die ganze Ethereum-Community, für die Entwicklung und zielt quasi darauf ab, einfach auch die Transaktionsgebühren, die Gasgebühren deutlich zu senken für alle Layer-2-Lösungen, also für diese Roll-Ups, diese ominösen, die immer quasi Tension von der Mutter-Chain nehmen. Also da wurden, ich glaube, 9 Updates in Summe auch deployed. Am Mittwoch war es, genau. Lief auch alles wieder rund, so viel ich weiß. Und der nette Side-Effekt ist eben von diesem Update, dass du, wenn du aktuell vielleicht für einen Token-Swap auf einer Layer-2-Exchange 60 Cent gezahlt hast, zahlst du jetzt nur noch 0,01 Cent. Also es ist wirklich fundamental jetzt günstiger geworden. Und dieses Denken-Upgrade ist sozusagen seit The Merge, wir erinnern uns, das war ja 2022 eben die Umkehr von Proof of Work auf Proof of Stake, war das schon wirklich jetzt auch ein sehr, sehr wichtiges Update, weil es eben auch die ganze Skalierung vorantreibt. Wir sind noch nicht ganz am Ende dieser ganzen The Merge, The Surge, The Verge, The Purge. Also er hat ja Vitalik Buterin irgendwie sich wieder was ganz Spannendes ausgedacht. Wir sind da noch überhaupt nicht am Ende der ganzen Roadmap, aber es hat schon mal einen sehr wichtigen neuen Schritt eingeleitet. Und so auf der komplett technischen Ebene Das kann vielleicht auch Yannick ein bisschen besser erklären. Geht es da auch um die Möglichkeit, die Blob-Funktionen eher zu nutzen, also dass du temporären Speicherplatz, das sind sogenannte Data Blobs, nutzen kannst und damit ein bisschen wieder Traction von dem Hauptnetz runternimmst und da an der Stelle, vielleicht gucke ich mal rüber zu Yannick, magst du das mal genauer erklären?
Das war sehr gut. Also im Endeffekt, ich glaube, wir sollten da jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil das eröffnet dann nur wieder so eine Pandoras Box mit ganz vielen verschiedenen Sachen, die man sich dann angucken muss. Aber im Endeffekt ist
kann eben man ganz dieser Glossar schreiben für die Folge, glaube ich, ne?
Ja. Genau. Im Endeffekt ist jetzt dieser, wo wir jetzt gerade sind, eben mit diesem auch Denkun-Upgrade, eben dieses The Search, da geht's im Endeffekt komplett eben um Skalierung, weil Ethereum nach wie vor das Problem hat, dass wenn eben viel Transaktionen auf der Chain selber stattfinden oder eben dann auch viel Transaktionen auf den Layer 2 stattfinden, die Gaskosten und damit die Transaktionskosten halt extrem hochgehen. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde gern meiner Mama hier, was ja so ein bisschen die Vision auch ist, irgendwie, keine Ahnung, $10 schicken für oder 10 Euro schicken, weil sie mir Mittag eingekauft hat und ich möchte das Geld zurückgeben und dann kosten mich das $50 in Transaction Fees, macht das natürlich gar keinen Sinn. Und die Layer 2s sollten dem Ganzen ja quasi helfen und tun es auch ein bisschen, sind aber nach wie vor eben nicht sonderlich günstig, weil sie trotzdem eben ihre Daten auf die Layer 1 auf Ethereum schreiben müssen. Und deshalb geht das Ganze, diese ganzen aktuellen Upgrades gehen ums sogenannte Dank Sharding. Und das ist eben ein neues Design bei Ethereum, was es eben deutlich mehr skalierbar macht durch diese sogenannten Rollups, durch diese ganz sogenannten Layer 2s. Und jetzt in diesem Upgrade spezifisch ist eben dieses 488, das sogenannte, also EIP, Ethereum Improvement Proposal 4844, da geht es eben um Proto-Dank-Sharding und da sind vor allem diese Blobs, die Kian angesprochen hat, eben relevant, dadurch, dass nicht mehr die gesamten Daten eben komplett auf die Chain geschrieben werden müssen, sondern eben in einem Blob sein können, der nur temporär gespeichert wird, spart man dadurch halt enorme Kosten und macht eben die Transaktionen deutlich günstiger. Wie sich das jetzt in Wahrheit alles dann, wie das dann alles aussieht, muss man noch so ein bisschen abwarten, weil es auch darauf ankommt, wie die Layer 2s eben diese Blobs dann nutzen. Und davon gibt es auch nur eine gewisse Anzahl. Das heißt, wenn es da extrem viel Nachfrage gibt, kann es auch wieder sein, dass es dann doch nicht ganz so günstig ist, wie man es gerne hätte. Aber es geht eben Step by Step weiter. Und ich denke, das Spannende zu sehen war hier, dass tatsächlich eben 9 von diesen Proposals eben integriert wurden. Das ist alles ohne Probleme lief. Und das ist immer schön zu sehen, weil ja das doch immer, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch kurz drüber gesprochen, dass es eben gewisse Risiken gibt, wenn es so ein Upgrade gibt. Aber das ist schön zu sehen, dass das so reibungslos alles verläuft. Und ja, vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass man eben auf den Layer 2s oder Layer 3s auf Ethereum dann auch für wirklich Bruchteil von Centbeträgen eben Transaktionen machen kann. Was ja auch einer der Gründe aktuell ist, warum auf Solana so viel diese ganzen Meme-Coins getradet werden und ähnliches, weil wenn ich $5 habe, kann ich eben damit trotzdem was machen und verliere es nicht sofort an Transaktionskosten. Und mal abwarten, wie das jetzt tatsächlich genutzt wird von den verschiedenen Layer 2s. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Upgrade und ja, Ethereum geht immer weiter in diese Rollup-Centric Zukunft, wo eben Ethereum wirklich eher das Settlement-Layer ist und man dann eben ganz viel spezielle, spezifische L2s, L3s oder sowas hat und die dann eben für verschiedenste Sachen benutzt werden können.
Und nur weil du gerade das Risiko ansprichst, also mein Gefühl momentan ist irgendwie, wenn ich so drauf gucke auf die Themen von heute, das Risiko verschwindet gerade so ein bisschen aus dem Bewusstsein. Ne? Vielleicht nehmen wir mal die Finanzierungsrunden jetzt, das als Brücke, denn man hat, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon angeteasert, man hat das Gefühl, es fließt wirklich extrem viel Geld gerade in diesen Markt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ki und ich hatten da kurz auch vorher schon drüber gesprochen. Es ist aktuell tatsächlich so, dass gefühlt selbst Teams, die letzten Sommer nicht raisen konnten, mit einmal irgendwie komplett oversubscribed sind und die Valuierung nach oben schnellen. Und wie es immer so ist, gefühlt wollen alle aktuell ganz schnell Geld loswerden, also alle VCs. Ein großes Problem, was ich auch sehe, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, ist, dass viele von den sehr großen Funds, die halt dann irgendwie, keine Ahnung, 250, 300, 500 Millionen Dollar Funds geraced haben, immer früher in die Runden reinkommen. Also mittlerweile auf jeden Fall schon in der Seed-Runde, teilweise sogar noch früher. Und wenn du dann einen Fund hast, der halt irgendwie eine 5 Millionen Minimum Ticket Size hat, dann ist so eine Runde A sofort voll und dann natürlich auch B nicht mehr viel Platz für irgendwie strategische Investoren, vielleicht Angels oder halt andere Funds, die vielleicht sinnvoll wären für das Projekt. Aber man kann es natürlich einem Gründer auch nicht so ganz verübeln, wenn jetzt quasi man irgendwie 5 Millionen raisen will, man hat die 5 Millionen, cool, ich kann mich auf mein Produkt konzentrieren. Meine Geldsorgen sind quasi, absolut, ja. sind vorbei. Und auf der anderen Seite kann man es den Funds auch nicht so ganz verübeln, weil natürlich die Returns dann dementsprechend spannender sind und es auch relativ wenig Late-Stage-Krypto einfach gibt, weil natürlich viele Projekte A nicht wirklich Late-Stage sind und B, wenn sie zu diesem Punkt kommen, halt häufig schon einen Token haben. Also wenn man jetzt mal so ein Celestia als Beispiel nimmt, die sind im Oktober gelauncht letztes Jahr, die hatten das Series A gemacht bei einer 1 Milliarden Dollar Bewertung. Ich glaube, knappes Jahr vorher. Die werden jetzt aber nie wieder raisen, weil die eben einen Token haben, der liquide tradet, wo die Foundation ganz viel von noch hält, wo es auch genug Liquidity gibt, dass sie den eben verkaufen können und damit alles weitere finanzieren können. Und wenn ich jetzt als Investor halt da sitze und sage, hey, ich würde hier gerne eine Series B oder eine Series C machen, die gibt's halt einfach sehr, sehr wenig in Krypto. Und das sieht man gerade so ein bisschen. Aber ja, nichtsdestotrotz ist der Markt extrem heiß. Und ich glaube, ihr seht das auch so ein bisschen, ne?
Ja, also was natürlich total auffällig ist, du hast es schon auch angeteasert, Yannick, dass es immer schwerer ist, in Runden reinzukommen. Oder du hattest im Sommer, hattest du gefühlt 3 Monate Zeit für die Due Diligence und viele VCs haben dann gesagt, nee, wir wollen nicht rein, wir wollen auch kein Lead machen. Und für die Startups war es teilweise unglaublich schwer, auch mit einem sehr soliden Produkt oder einem Team eine Runde zu closen. Und jetzt ist es so typisch, vielleicht so wie zum ICO-Boom, du musst sehr, sehr schnell entscheiden als VC. Du hast nicht viel Zeit für die Due Diligence. Da stehen dann andere VCs auch noch neben dir und dann ist es einfach so, okay.
Wobei, Yannick, du hast es gerade frühe Runden oder ihr beiden habt frühe Runden angesprochen. Ne? Jetzt, wir haben jetzt hier 2 Series A-Runden, da habe ich das Gefühl gehabt. Da haben sie einfach dann gesagt, wir sammeln dann einfach mehr Geld ein, ne? Weil das sind ja einfach Riesenbeträge für so eine Series A jeweils.
Ja, du sprichst das auf Eclipse Labs an. Die haben 50 Millionen US-Dollar jetzt eingesammelt bei einer Series A.
Schon sehr stattlich.
Die Runde, also unglaublich, ja. Und auch wieder die Namen sind auch sehr stattlich, die da investiert haben. Also es wurde angeführt von Blazeholder und HackVC und andere VCs, die drin waren, war also Polychain Capital, ist auch quasi einer der ersten wirklichen Krypto-Fonds, die ich schon, also die gab es schon in ICO-Zeiten mit Polkadot und so weiter. Maven 11 ist drin, Fambushi Capital, also eigentlich so who is who. Ja, also auch bei dem Projekt, weil wir auch kurz über Solana gesprochen haben, Eclipse Labs, also dieses Projekt zielt quasi darauf ab, die Skalierbarkeit und Kompatibilität zu verbessern, indem sie quasi das Beste aus beiden Welten, aus Solana und Ethereum verbinden. Also die Solana Virtual Machine kompatibel mit Ethereum Layer 2 Lösungen. Also da versucht man quasi Technologien auch nochmal miteinander kompatibel zu machen, von den Stärken zu profitieren, weil sie damit auch eigentlich versuchen, eine Lücke zwischen diesen beiden großen Ökosystemen zu schließen. Also das würde man quasi 2 große Industrienationen mergen, sodass man immer noch viel besser untereinander interagieren kann, Assets hin und her schieben kann. Also das ist jetzt wieder ein Beweis, wo man sehen kann, auch das VCs, die schon länger im Crypto-Space dabei sind, verstanden haben, dass man immer noch teilweise auch in die großen Infrastrukturprojekte investieren muss, damit es einfach noch reibungsloser funktioniert an der Stelle.
Ja, auf jeden Fall. Und das andere, was ich ja noch hatte, das auch sehr spannend ist, ist Sama. Das ist ein Startup aus Paris. Die haben 73 Millionen gesammelt mit einer Series A bei einer 400 Millionen Bewertung. Und die sind wirklich so eher Deep Tech schon fast. Nämlich machen die ganz viel R&D und auch Produkte mit homomorphic Encryption. Und das Thema Privacy oder auch Private Transactions ist ja nach wie vor ein großes Problem in Blockchains, weil Blockchains natürlich inherently transparent sind und man jede Transaktion sehen kann und solche Mixer und ähnliches dann doch irgendwie nicht so gut angekommen sind, weil sie eben auch missbraucht werden. Und dahingehend ist natürlich so fully homomorphic Encryption und diese Themen sehr, sehr spannend. Und das haben auch viele Krypto-Investoren, glaube ich, verstanden. Und diese Runde wurde von Multicoin Capital, die auch, glaube ich, damals die Solana die erste große Runde gemacht haben, und Protocol Labs zusammen als Lead gemacht. Protocol Labs ist die Firma, die hinter Filecoin zum Beispiel steht, was ein dezentrales Speichernetzwerk ist. Und da ist natürlich Encryption von Files und ähnlichem auch eine sehr relevante Frage. Und genau, ich fand es ganz spannend, weil A, die Firma aus Europa kommt. Das ist natürlich immer cool zu sehen, wenn hier dann auch irgendwie spannende R&D und neue Technologie entwickelt wird. Und es ist auf jeden Fall halt auch eine sehr spannende, sag ich mal so, fundamentale Cryptographic Sache, wo wir noch sehr am Anfang stehen, aber die es eben ermöglicht, so ganz wie Privacy Preserving Applications auch auf Blockchains aufzubauen. Und die haben auch schon irgendwie erste Produkte und dafür auch schon Kunden, aber die ganze Technologie ist aktuell noch extrem langsam und extrem teuer. Dadurch lohnt es sich jetzt nicht für irgendwie Transaktionen oder sowas auf einer größeren Scale das irgendwie zu machen. Aber ja, es ist wieder auch ein weiteres Projekt, was halt doch ein bisschen mehr Series A, ein bisschen mehr Late Stage ist. Und da freuen sich dann die Investoren natürlich, wenn sie was reinstecken können. Ein anderes, was mir gerade noch eingefallen ist, ich glaube, da hatten wir letztes Mal auch noch nicht drüber geredet, ist Eigenlayer. Eigenlayer ist ja dieses Restaking-Protokoll auf Ethereum. Da hatten wir auch letztes Jahr schon viel drüber geredet. Da sind mittlerweile, ich glaube, mittlerweile fast 9 Milliarden oder sowas an TVL sind in diesem Protokoll drin. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, dass man eben die Staked Ethereum Security nehmen kann und damit weitere Applikationen absichert. Also, dass die eben nicht selber ihr eigenes Validator-Set oder ähnliches quasi aufbauen müssen, was sehr teuer und sehr kompliziert ist, sondern sich eben quasi diese Sicherheit von Ethereum leihen können. Und die hatten jetzt gerade Ende Februar eine 100-Millionen-Runde geraced, die komplett bei A16Z komplett genommen wurde. Also es war komplett A16Z, die da, Andreessen Horowitz hat gesagt, hier sind 100 Millionen, viel Spaß. Aber ja, das zeigt trotzdem, dass es halt irgendwie so ein bisschen relativ wenige dieser großen späteren Deals aktuell gibt. Und wenn es die dann gibt, dann stehen die großen VCs natürlich auch Schlange. Zwei weitere ganz spannende Sachen, und das war auch sehr spannend zu sehen in Denver. Es gibt zwei Protokolle, die heißen einmal Monad und einmal Barrachain. Das waren tatsächlich, glaube ich, die Protokolle, über die am meisten gesprochen wurde in Denver. Beide sind noch nicht live. Barrachain hat einen Testnet aktuell, mit dem man rumspielen kann, wenn man sich interessiert dafür. Beide führen aber gerade sehr konkrete Gespräche mit Investoren. Monad spricht in erster Linie mit Paradigm über eine Runde, eine Series A bei einer 3 Milliarden Bewertung. Also sehr stattlich. Und Barrachain spricht gerade mit Brevin Howard und Framework Ventures über eine Series A bei einer 1,5 Milliarden Dollar Bewertung. Also die Summen sind nach wie vor gefühlt sehr, sehr auch ja einfach inflated, gerade im Vergleich zu traditionellem Venture. Wenn ich dann sehe Freunde von mir, die in Web2, sag ich mal, auf der Venture-Seite arbeiten und sich dann Deals angucken und sagen, ja, hier, wir haben eine Series A, die raisen 4 Millionen bei irgendwie 15 Millionen, dann muss ich nur schmunzeln, weil das ist teilweise schon die Pre-Seed in Crypto. Also das ist nach wie vor irgendwie sehr absurd, was diese Bewertung angeht. Die beiden Protokolle haben sehr, sehr viel Hype und eine riesen Community schon. Und ich denke, das werden trotzdem solide Investments sein, aber es sind natürlich trotzdem Summen, wo man so sagt, das ist irgendwie ein Protokoll, was noch nicht live ist, was irgendwie noch nichts wirklich irgendwie gemacht hat und es bekommt eine 3 Milliarden Bewertung. Das ist schon teilweise auch ein bisschen absurd, muss man sagen.
Und kannst du mal ganz kurz was sagen zu dem Geschäftsmodell eines Protokolls? Wie hat man sich das genau vorzustellen? Womit verdienen die ihr Geld?
Im Endeffekt mit Tokens.
Tatsächlich, ja.
Genau, also es sind zwei Sachen. So, wenn man jetzt Barrachain als Beispiel nimmt, die sind auch sehr aktiv da drin, Entrepreneurs und Builder zu unterstützen, eben Applikationen und weitere Protokolle auf Barrachain aufzubauen. Und im Endeffekt ist es dann ähnlich wie bei Ethereum, nutzen die dann natürlich auch die Blockchain drunter, eben Barrachain, um die Applikation laufen zu lassen. Und Barrachain hat dann einen Token. Das ist jetzt noch ein bisschen speziellerer Case, weil die nicht nur einfach ein Proof-of-Stake-Netzwerk sind, sondern ein Proof-of-Liquidity-Mechanismus haben, wo man quasi dem Protokoll Liquidity erstmal geben muss, bevor man einen Token zurückbekommt, den man dann staken kann. Da können wir vielleicht nochmal in Ruhe drüber sprechen. Das ist aber ein bisschen komplizierter, jetzt da tiefer reinzugehen. Aber im Endeffekt, ja, man hat eben diesen Token. Der wird dann eben gelauncht mit dem Mainnet zusammen. Da gibt es dann diesen sogenannten TGE, den Token Generation Event, an dem Punkt dieser Token dann quasi erstellt wird und live geht. Und dann ist es natürlich ein Mix aus, wie viel wird die Blockchain benutzt? Hat dieser Token, sag ich mal, dadurch schon einen gewissen Wert, wie man jetzt bei einem Ethereum oder sowas sieht? Wenn die Chain eben ganz, ganz viel genutzt wird, heißt es, dass Ethereum verbrannt wird. Dementsprechend wird natürlich, gibt es weniger Ethereum, was theoretisch heißen sollte, dass das dann mehr wert ist. Die zweite Sache ist aber natürlich auch Spekulation, dass eben, wenn so ein neues Netzwerk launcht, dass da ganz viele excited sind, irgendwie auch ein bisschen ein paar Tokens von zu bekommen, die sie dann kaufen gehen. Und dann hat man eben auch noch diese Spekulationsseite dazu. Und ich als Protokoll freue mich natürlich, wenn mein Token auf möglichst vielen Exchanges ist, auf Coinbase, Binance und Co. plus auf den ganzen dezentralisierten Exchanges. Und ich dann eben darüber auch Liquidity bekomme Und dann kann ich eben diesen Token verkaufen und das Geld nutzen, um weiter in das Protokoll zu investieren. Eben, dann gibt's viel so Grant-Programme, wo dann eben Gründer und oder auch Hacker halt gesagt werden, hey, hier, wenn ihr ein Projekt baut, gibt's einen Grant, kriegt ihr $30,000 oder sowas geschenkt, wenn ihr dieses Protokoll auf Barrachain oder sowas eben baut. Und genau, da im Endeffekt ist dann, hat man dann so eine ganze Token-Economy, sag ich mal, drumherum, um so ein Protokoll, und darüber wird das dann aber eben doch alles finanziert.
Und du hattest ja vorhin Andreessen Horowitz angesprochen. Ich habe mich dann eben, ne, mit Blick auf die letzte Meldung von heute gefragt, wer das bessere Timing hatte für seinen Kryptofonds, Sequoia oder Andreessen Horowitz?
Ja, also Sequoia hat jetzt natürlich ist jetzt erst mit der Meldung rausgegangen, dass sie auch gesagt haben, okay, Krypto ist eigentlich der große Megatrend der nächsten 20 Jahre. Jan, also insofern denke ich, ist es fast egal. Also ich glaube, man sollte auch so ein bisschen aufhören, so in Monaten in Krypto zu denken, sagt jetzt die auch schon seit über 10 Jahren drin.
Ne? Aber ich glaube, Andreessen Horowitz, also, ist, glaube ich, schon 5-6 Jahre her, ne, dass sie ihren Kryptofonds ins Leben gerufen haben, oder?
Ja, aber Sequoia hat ja auch schon vorher, also Sequoia Capital hat auch schon vorher auch in wirklich sehr wichtige Krypto-Projekte investiert, also auch in Polygon zum Beispiel oder in diese DeFi-Wallet DeepBank und an Starkware Privacy-Related Layer 2 auch schon investiert. Das ist jetzt nicht, dass die erst seit gestern drauf gekommen sind, aber sie haben sich jetzt einfach dazu committed, einen weiteren Krypto-Fonds in Höhe von 600 Millionen auftreiben zu wollen, eben weil sie sagen, das ist im Prinzip, das ist jetzt der neue, das ist das neue Ding, das ist das neue Internet, das ist die Zukunft des Geldes, das ist die Zukunft von digitalen Gütern etc. pp. Aber die Summe ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Also 600 Millionen US-Dollar, sind wir auch wieder bei dem Gedanken von Yannick, das muss alles deployed werden. Wenn man schon mal 50 Millionen raisen kann, wie jetzt Eclipse Labs bei einer Runde, gibt das ja Hoffnung. Aber das hat natürlich auch jetzt nochmal so eine Botschaft in den Markt reingebracht. Also ich meine, Sequoia ist jetzt nicht auch so ein kleiner Unbekannter wie sie. Die sind seit, glaube ich, 1972 schon am Start und haben auch, ja, also in circa 20% des gesamten Nasdaqs, da sind die überall auch drin. Die haben, denke ich, auch so gewissermaßen auch den Riecher für neue Trends. Und dann kann man im Prinzip auch hier einfach mal gespannt sein, wie schnell sie ihren Fonds auch raisen können und in welche Projekte dann auch investiert wird.
Ja, ich glaube, das ist jetzt der erste kryptospezifische Fund, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Spezifisch, ja.
Genau, weil häufig haben Funds dann die Probleme, dass es dann doch eben Token-Fundraises sind oder irgendwie spezielle Jurisdictions, sage ich mal, was die Firma angeht, die eben am Fundraisen ist. Und das macht es dann häufig nicht so einfach aus einem aktuellen Vehikel, das eben vielleicht eher auf Web2 oder sowas fokussiert war, dann auch Krypto-Projekte in dem Maße zu unterstützen. Daher macht das schon Sinn. Obwohl man sagen muss, dass die natürlich immer noch deutlich kleiner anpeilen als Paradigm und auch Andreessen Horowitz, die, glaube ich, 2,5 Milliarden und 2,2 Milliarden jeweils geraced haben, was natürlich Unsummen sind. Und dahingehend waren die, glaube ich, sehr happy, als sie mal 100 Millionen in ein Projekt stecken konnten, was einfach teilweise sonst schwierig ist, weil es tatsächlich jetzt aktuell noch nicht so viel Late Stage gibt. Aber ich denke auch, man sieht so ein bisschen auch sämtliche Leute, die zu AI gepivotet sind, dass das spannend war, die jetzt zurückkommen zu Krypto. Man muss da doch leider ein bisschen langfristiger denken und was heißt leider? Man muss zum Glück da ein bisschen langfristiger denken und es ist aber dann spannend zu sehen, wie jedes Mal wieder, sobald der Preis ein bisschen hochgeht, natürlich die Freunde kommen und sagen, hey, sollte ich vielleicht Krypto kaufen? Und man sagt, ja, habe ich dir schon vor 3 Jahren gesagt.
Und weil du hast ja Eigenlayer angesprochen, ne? Das war ja dieses große Investment von Andreessen Horowitz im Kryptofonds. Das allerletzte Investment von denen ist Kickstarter. Das fand ich auch ganz spannend. Das habe ich
spannend.
Ja, also die habe ich überhaupt nicht in der Krypto-Ecke vermutet. Also der Kickstarter kennt man ja so als Crowdfunding-Plattform. War jetzt gerade am 11. März eine 100-Millionen-Runde. Ja, spannend, ne?
Von dem Crypto-Fund aus, ja, oder von dem normalen?
Ja, also zumindest laut Crunchbase. Also ich zitiere jetzt nur Crunchbase, mehr weiß ich auch nicht. Mhm. Aber hätte ich da nicht verortet, ja.
Ja, ich meine, Payments sind da auch ein sehr wichtiges Thema, ne? Also es macht schon grundsätzlich Sinn für mich.
Ja, total. Super. Ja, und wir haben ja heute gemerkt, es macht alles ein bisschen Sinn, ne? Wie was wir hier besprechen. Ja. Man sieht also vor allem das Durchhaltevermögen von euch hat Sinn gemacht. Ihr seid ja wirklich beide schon extrem lange dabei. Das muss eine tolle Zeit sein für euch, ne?
Auf jeden Fall. Man fühlt sich in den letzten Tagen wieder ein bisschen schlauer.
War das zwischenzeitlich nicht so? Ja. Na, ich will jetzt gar nicht so tief in dein Seelenheil reinblicken. Okay, aber ich freue mich für euch auf jeden Fall. Ja.
Nee, es ist schon immer spannend zu sehen, jedes Mal wieder, wenn dieser Markt und die Preise dann damit halt runtergehen, wie das Interesse einfach dann doch verschwindet. Es ist nicht in den Nachrichten oder weniger. Mhm. Leute, die jetzt nicht irgendwie in Krypto arbeiten, interessieren sich weniger. Und sobald der Preis dann wieder hochgeht, dann ist es wieder eben in aller Munde und jeder hat Interesse dran. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite selbstverständlich, aber auf der anderen Seite halt schon irgendwie immer lustig zu sehen, wenn man das schon jetzt 2-3 Mal mitgemacht hat. Und halt dann auch immer wieder gerne auch die gleichen Leute eben dann ankommen und sagen, oh ja, ich habe gehört, Krypto ist wieder gut. So, ich sage, ja, wenn du wirklich dich dafür interessierst, dann bleib doch einfach mal dabei. Aber ja, wie Ki schon sagt, man fühlt sich dann doch immer so ein bisschen wieder besser, wenn alle dann wieder sagen, oh ja, also es gibt dieses so ein bisschen so ein Meme und den Joke, dass man jetzt wieder zur Familie gehen kann und sagen kann, ich habe einen echten Job, während das vor einem halben Jahr nicht wirklich ernst genommen worden
wäre. Ich bin nicht nur auf Reisen, ja.
Genau. Ja.
Nee, aber ich hatte gerade eben gedacht, eigentlich hätten wir vielleicht so Predictions mal bis Jahresende abgeben sollen, aber eigentlich, wenn man euch zuhört, ein Jahr ist ja auch gar keine Zeitspanne in der Kryptowelt, ne?
Wir hodeln.
Ja, genau. Cool. Also es hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass ihr da wart und ich freue mich wie immer auf die Fortsetzung.
Danke dir.
Cool. Danke.
Bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Bis
dann.
Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de/podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.